Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, zur heutigen Podcast-Folge von The Wonder of Weight Loss. Heute geht es um das Thema Ernährungspsychologie und Gesundheitspsychologie. Weil ich da wenig Ahnung von habe, würde ich jetzt mal sagen, habe ich mir einen Experten mit an Bord geholt. Und das ist Frederik Letzner, der Autor und Speaker ist im Bereich Ernährungspsychologie und Gesundheitspsychologie. Und mitunter bekannt ist aus Gedankentanken, aus Galileo oder auch aus dem Bewohnerfrei-Podcast und sogar den Newcomer Award 2020 als bester Newcomer des Jahres gewonnen hat. Zu blöd zum Leben heißt sein neues Buch. Ich bin ganz gespannt, was dahinter steckt. Was ich so bis jetzt über ihn rausgefunden habe, ist, dass er sehr gerne provokant ist, genauso wie der Titel. Und dann schauen wir mal, ob das auch tatsächlich so ist. Herzlich willkommen, lieber Frederik.
Hallo, liebe Birgit. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, sehr schön. Ich mich auch. Ich habe ein bisschen gestöbert auf deiner Website und habe mich natürlich umgeguckt, da wir im gleichen Bereich sozusagen tätig sind. Und mich würde jetzt als allererstes mal interessieren, was ist eigentlich Gesundheit für dich?
Ich würde es differenzieren. Früher war es tatsächlich ganz klassisch das, was Menschen auch damit assoziieren. Ne? Also wie diese Fitness und Bewegung, gesunde Ernährung und all das, was ich auch im Studium gelernt habe. Heutzutage würde ich es runterbrechen auf vier Begriffe. Und zwar Geduld, auf Genuss, auf Gelassenheit und auf Genügsamkeit. Das natürlich ganz andere Sachen sind, als das, was ich früher irgendwie damit in Verbindung gebracht habe. Aber die vier Begriffe würden es gut zusammenfassen.
Okay, da wird sich jetzt vermutlich der eine oder andere denken, gerade wenn ich an meine Kunden denke. Wie bitte soll ich jetzt mit Geduld und Genuss, Gelassenheit gesund werden?
Ich glaube, das sind ganz große Elemente. Also nehmen wir mal an, wir sind aktuell in Deutschland häufig sehr leistungsorientiert. Viele Menschen sind sehr ungeduldig. Also du kannst dir auch vorstellen, gerade im Ernährungsbereich, diese Diätenaffinität, ne, so Sixpack in 6 Minuten und möglichst schnell 20 Kilo abnehmen und irgendwelche Stoffwechselkuren. Also viele Menschen klicken auf genau diese Anzeigen, weil das suggeriert, in kürzester Zeit bist du endlich an deinem Idealgewicht. So. Ich glaube allerdings, dass diese Dinge häufig relativ schnell unabhängig sind von dem Thema Gesundheit. Also ich glaube auch viele Menschen, die abnehmen wollen, da geht es sehr schnell um Ästhetik, um möglichst schnell dünn auszusehen. Also wenn es eine Wunderpille gäbe, dann wäre es den meisten wahrscheinlich egal, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Und aus gesundheits- und ernährungspsychologischer Perspektive ist irgendwie relativ schnell klar, die schnelle Lösung, die mal eben das Problem löst, funktioniert nicht und Gesundheit ist kein Konzept, was sich verkaufen lässt. Also Gesundheit ist ein lebenslanger Prozess, auch Ernährungsverhalten ist ein lebenslanger Prozess. Es geht um Gewohnheiten, es geht um Emotionen, es geht um unglaublich viele Dinge, die sich auf der psychologischen Ebene abspielen. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel die Geduld ein sehr großer Faktor. Aber klar, auch sowas wie Genuss und Genussfähigkeit und auch der Umgang mit sich selbst, mit Emotionen, dieses Gefühl, genug zu sein, ne? Also Selbstwertgefühl greift damit rein. Das sind, glaube ich, Elemente, die die Grundhaltung beeinflussen. Und wenn die Haltung stimmt, die Haltung zu mir selbst, dann verhalten sich Menschen automatisch gesünder. Hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, dass ich möglichst schnell dünn bin, ist klar. Aber es geht um eine Haltung sich selbst gegenüber.
Okay. Ich würde das sofort unterschreiben, was du gerade alles sagst, aber ich denke, ich versetze mich mal in meinen Kunden, der sich jetzt vielleicht fragt, übrigens sind all meine Kunden ungeduldig, das ist eine Eigenschaft, die sie alle verbindet, die ich auch zumindest gewesen. Würde das denn heißen, dass ich rein mit meiner Geduld und dem Genuss, mit dem ich dann das Essen angehe, dass das ausreicht, um mich gesund zu ernähren zum Beispiel, ohne Rücksicht zu nehmen auf, was esse ich überhaupt und wie oft esse ich und wie viel Sport mache ich?
Ich glaube, dass wir in Deutschland das Thema Gesundheit sehr verkopft angehen. Also sehr stark irgendwie uns ein Gefühl von Kontrolle reinholen wollen und irgendwie auch Dinge, irgendwelche Pläne und Uhrzeiten und was esse ich nicht. Die nächste Frage ist aber, was wäre denn, wenn wir nur dann essen würden, wenn wir wirklich Hunger hätten? Wenn wir aufhören würden zu essen, wenn wir wirklich satt wären, wenn wir schlafen gehen würden, wenn wir müde wären und wenn wir trinken würden, wenn wir durstig wären und eigentlich wieder ein Essverhalten entwickeln würden, wie es Kinder schon hätten, von ganz Natur aus. Und ich glaube, dieses nach den Körpersignalen sich zu verhalten, würde dafür sorgen, dass wir Normalgewicht erreichen würden. und die meisten Menschen wahrscheinlich nicht in die Extreme abdriften würden. Also ich glaube nicht, dass Menschen Essattacken hätten, Nervennahrung haben würden, weil das sind ja alles emotionale Komponenten, die man Essen bestimmen, die häufig bei Übergewicht sehr relevant wären. Die nächste Frage, die aber direkt reinkommt, ist: Ist Normalgewicht ausreichend oder glaube ich, noch dünner sein zu müssen? Weil dann könnte es sein, dass so ein rein intuitives Essverhalten mir nicht ausreicht, weil ich ja noch nicht schlank genug bin.
Und da kommt dann wieder die Frage nach dem Außen, ne?
Da kommt dann wieder die Frage nach dem Außen, nach dem Selbstwert, worum geht's mir eigentlich? Also geht's mir wirklich um Gesundheit oder habe ich das Gefühl, ich bin noch nicht dünn genug, ich bin noch nicht schön genug? Aber dieses, ich bin noch nicht genug, so wie ich bin. Also ich glaube, viele Menschen machen Diäten aus Selbsthass heraus. Und da ist die Haltung einfach schon echt kontraproduktiv.
Ja, und vor allem ist die Frage ja, was passiert, wenn ich dünn bin? Also gerade aus meiner Erfahrung mit meinen Kunden ist, oder auch aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass ich dachte, wenn ich dann schlank bin, dann passiert XY und dann bin ich vielleicht erfolgreicher und komme besser an und kriege mehr Anerkennung. Und das ist eigentlich auch das, was meine Kunden immer mitbringen, dieses Bild, diese Vorstellung, dass wenn sie eine gewisse Figur haben und die Waage eine gewisse Zahl anzeigt, dann haben sie es erreicht und dann verändert sich auf einmal das ganze Leben.
Ich war früher auch übergewichtig, auch emotionales Essen, Nervennahrung und so weiter. Und ich habe irgendwie über Jahre lang den Gedanken in mir gehabt, ich muss mich verändern, damit ich mich selber akzeptieren kann, wie ich bin.
Genau.
Als ich dann
ja, 17 war, den viele mit sich tragen.
Richtig. Als ich dann so 17, 18 war, bin ich Marathon gelaufen, ich bin Personal Trainer gewesen, habe im Fitnessstudio gearbeitet, habe Ernährungswissenschaften studiert. Ich hatte auch meine Phasen, da war ich total dünn, aber der Gedanke in mir drin, ich muss mich verändern, damit ich mich so akzeptieren kann, wie ich bin, hat sich nie verändert. Weil der Gedanke wurde schon ewig trainiert. Und egal, wie ich aussah, es gibt viele Menschen, die übergewichtig sind und dann extrem dünn werden, extrem viel Sport machen, aber dieser Gedanke innen drin verändert sich nicht.
Es ist jetzt spannend, was du gesagt hast, was du schon alles gemacht hast. Und natürlich finde ich mich wieder, denn auch ich habe eine ähnliche Geschichte, wen wundert's, weil irgendwie findet sich gleich ja doch immer wieder. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, welche Ausbildung du hast. Und hast jetzt gerade von deinem Übergewicht, was du selber hattest, erzählt, vom Marathon, der dann danach kam und du auf einmal total dünn warst. Was kam zuerst? Hast du dir diese Ausbildung ausgesucht, weil du dich verändern wolltest? Oder warum hat dich das Thema überhaupt interessiert? Und wie ist so die Kette gewesen? Und welche Ausbildung hast du dann alle gemacht? Und
ich glaube ja, dass viele, viele Menschen, die in den Bereich Fitness, Gesundheit und Ernährung gehen, da auch durchaus ein Thema mit haben. Ganz klar, ne? Also es ist so, also es ist, glaube ich, auch nicht wundernswert, dass klar ist, dass viele Fitness-, Gesundheits- und Ernährungsexperten, gerade wenn es in die Extreme geht, Hauptrisikogruppen sind für Essstörungen, weil es sehr naheliegend ist. Und bei mir war es auch so, ich hatte da ein Thema mit, ich war übergewichtig, dann wollte ich dünn werden, dann hat mich Sport interessiert, dann hat mich interessiert, wie kann ich noch mehr in diese Thematik reinkommen, Dinge noch mehr verstehen, noch mehr kontrollieren und so weiter. Und daraus hat sich dann auch resultiert, dass ich halt mehr in die Sport- und Fitnessbranche reingehen wollte, mehr in die Ernährungsbranche reingehen wollte und dann eben auch Ernährungswissenschaften studiert habe bis zum Ende. Dann hatte ich auch eine Praxis für Ernährungsberatung und Ernährungstherapie. Und eine Erkenntnis, die ich dann hatte, war, dass dieses gesamte Wissen, was ja häufig auch existiert und was verbreitet wird, für Verhalten kaum Relevanz hat. Weil Verhalten, auch Ernährungsverhalten, ist ja Verhalten, also Psychologie. Und ich glaube auch, die meisten Menschen wissen durchaus im Groben, was sie tun und lassen sollten im Bereich Gesundheit und Ernährung. Die Frage, die sich aber aufdrängt, ist, warum machen wir es denn nicht, obwohl wir es wissen? Und dann kommt die Psychologie ins Spiel.
Definitiv. Also ich glaube auch, das Wissen rund um Gesundheit und gesunde Ernährung ist ja heute größer denn je zuvor. Und trotzdem nehmen wir immer mehr zu. Die Gesellschaft hat immer mehr Übergewicht. Wir sind kränker als früher. Also es ist ja so ein gegenläufiger, so eine gegenläufige Entwicklung.
Beziehungsweise ich würde sogar sagen, dass es nicht nur so ist, dass die Leute immer dicker werden, sondern generell einfach die Extreme mehr werden. Weil es ist ja nicht nur so, dass Menschen sowas wie Essattacken entwickeln und irgendwie sich ungesünder verhalten, sondern wir haben genauso die Menschen, die sich extremst gesund verhalten, aber schon so extrem, dass es auch schon wieder krankhaft wird. Also in den Extremen haben wir häufig die Momente, wo es dann wirklich krank wird und Extreme nehmen zu, ganz klar.
Das hast du jetzt gerade auch auf den Bereich derjenigen gemünzt, die in diesem Bereich tätig sind, also so wie ich und du. Wir hatten beide ein Thema damit, haben uns daraus dahin entwickelt. Was glaubst du denn, wie viele, die wirklich in diesem Ernährungsbereich, vielleicht auch Ernährungswissenschaftler oder Personal Trainer, wie viele da wirklich ein Thema haben mit dem Thema Essen, mit dem Thema Bewegung und da ein gewisses Ideal anstreben? Oder wie viele sind vielleicht auch schon so weit, dass sie sagen, hey, ich hatte mal ein Thema, ich habe es geklärt und gehe jetzt wirklich gut mit mir um und kümmere mich um meine eigene Gesundheit?
Also ohne einen Anspruch auf Richtigkeit jetzt zu haben, würde ich sagen, dass 90% der Leute entweder ein Thema hatten oder ein Thema damit haben. So, und schön ist, glaube ich, wenn Leute durch das Thema durch sind und verstanden haben, wie ganzheitlich der Mensch am Ende dann doch ist und sich auch mal mit ihren eigenen wunden Punkten befasst haben, weil dann sind das hervorragende Berater. Also auch die Leute, die die Psychologie dahinter begriffen haben, ihre eigenen Leidensgeschichten aufgearbeitet haben und verstanden haben, was da alles dranhängt, dass es wahrscheinlich die beste Unterstützung für jemand anderen, der den gleichen Weg geht. Ich sehe aber immer noch gesamtgesellschaftlich, dass die meisten Menschen und die meisten Sachen, die in dem Bereich passieren, sehr stark essgestörte Tendenzen haben. Also auch im Bereich Social Media, Instagram, Hashtag Healthy Lifestyle und so weiter. Also das, was da passiert, ist für mich, für meinen Blickwinkel dann doch teilweise echt sehr bedenklich, weil es immer da um die nächste Strandfigur geht, um die nächste Diät geht, darum geht. Also auch im wissenschaftlichen Kontext werden dann irgendwelche Diätformen miteinander verglichen, welche Diätform dafür sorgt, dass wir in kürzester Zeit maximal an Gewicht verlieren. Aber allein diese Fragestellung ist ja schon total krank. Auch die Frage nach der perfekten Ernährung ist in meinen Augen schon sehr bedenklich.
Ja, definitiv. Und wie du es schon gesagt hast, die Kinder können uns da einiges an Vorbild sein und uns einiges lehren. Und im Prinzip haben wir es ja alle in uns. Also irgendwie wussten wir mal, wie wir uns ernähren, wenn wir nicht von so vielen Außeneinflüssen und Idealen, die uns vorgelebt werden, und beeinflusst werden würden.
Ja, absolut.
Wo war denn der Punkt in deinem Leben, wo du erkannt hast, okay, es geht tiefer und es ist nicht nur das Wissen und der Marathon und das Training und die Disziplinen, die ich jeden Tag aufrechterhalte, wo hast du gemerkt, dass es dann noch irgendwie weitergeht?
Also teilweise eigene Krisen. Also ich habe auch mal ein Jahr lang in Mexiko gelebt, wo ich auch nochmal andere Lebensweisen, auch mal in der Schießerei gelandet bin und solche Geschichten. Man einfach wirklich drüber nachdenkt, okay, was passiert da eigentlich den ganzen Tag und warum mache ich das, was ich mache? Aber auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie, also Bulimie, Anorexie, Sportsucht, Suchtmuster, die man dann doch überall beobachtet. Und spätestens dann, als ich dann mit Menschen gearbeitet habe, habe ich auch in der 1-zu-1-Beratung gemerkt, die Leute wissen unglaublich viel. Also dicke Menschen sind nicht dumm. Das sind häufig Menschen, die selber schon Diätratgeber schreiben könnten und sich unglaublich viel mit den Sachen beschäftigt haben. Und wenn ich die relevanten Punkte thematisiert habe in der 1-zu-Beratung, dann hatte ich fast immer jemanden vor mir sitzen, der Tränen in den Augen hatte. Und dann ist klar, dass man sehr schnell im Grenzbereich zur Psychotherapie, weil man merkt, ein gestörtes Essverhalten ist ein Symptom und Essen ist in allererster Linie Psychologie. Und sich dann noch über Nährstoffe zu unterhalten, ist teilweise total surreal.
Ja. Und dann hast du deinen eigenen Job angezweifelt quasi, oder?
Ja, das war eine, ja, also die Erkenntnis, dass das Wissen aus dem Studium nur bedingt relevant ist, hat irgendwie wehgetan. Mhm. Aber ich hatte auch eine hohe Motivation, mich mit der Psychologie auseinanderzusetzen. Ich hatte ein paar gute Freunde und Kollegen, die auch sich im Bereich der Psychologie sich auskannten, wo ich mich viel ausgetauscht habe, auch sehr viel gelernt habe, wo ich überhaupt erst irgendwie der Groschen gefallen ist, wo ich gemerkt habe, okay, wo ist denn da überhaupt Relevanz? Also wo wird es spannend? Und dann habe ich mich auch im Business-Kontext in Form von Weiterbildung, Essstörungen und Co. einfach sehr viel weitergebildet, noch irgendwie im Bereich Fulda, noch einjährige Zusatzzertifikate gemacht und diese Geschichte. Und auch irgendwann gemerkt, in der Einzelberatung sind es im Kern fast immer dieselben Zusammenhänge, immer dieselben Themen, die irgendwie darunter liegen. Und dann auch gemerkt, wenn man das in ein Seminar oder einen Vortrag packt, dann berührt man auch dort circa 95% der Zuhörer, weil man merkt, dass die Themen fast immer dieselben sind. Also,
welche Themen sind das?
Naja, also ich glaube, den Schweinehund kennen viele Leute. Mhm. Also erstmal klar, irgendwie, ich habe eine Gewohnheit, aber ich kriege es nicht verändert. Also reden wir auch sehr schnell über Abhängigkeiten. Wir reden über Suchtmuster, die möglicherweise dort entstehen. Das heißt, dass Menschen in Krisen ihr Essverhalten verändern, zunehmen, abnehmen. Das heißt, dass Verhaltensmuster eine gewisse Funktion haben. Und das, was ich für mich so ein bisschen sortiert habe, ist tatsächlich dann das Gegenteil von den vier Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Also einmal die Ungeduld, dann die mangelnde Genussfähigkeit oder ein sehr funktionalisiertes Schwarz-Weiß-Denken und das Essverhalten wird funktionalisiert und dann ist irgendwie auch schlechtes Gewissen und das ist richtig und das ist falsch ein Problem. Dann der Gegensatz zur Gelassenheit ist Perfektionismus. also auch teilweise ein sehr hoher Leistungsanspruch, immer funktionieren zu wollen, alles effizient machen zu müssen und irgendwie abends dann nach Hause zu kommen und zu kompensieren. Und das Letzte ist eben die fehlende Genügsamkeit, nämlich der Grundgedanke, ich bin nicht genug, ich muss mehr machen, um das Gefühl zu haben, wertvoll zu sein. Und da sind wir beim niedrigen Selbstwertgefühl. Und das ist, daher komme ich nämlich auch auf eben genau das Gegenteil, was ich dann irgendwann sage, was ist gesund? Genau, Geduld, Genügsamkeit, Genussfähigkeit und Gelassenheit. Weil das ist die Haltung, die meines Erachtens nach die gesündeste ist.
Ja. Wenn sich dann Ungeduld mit Schwarz-Weiß-Denken, Perfektionismus und Selbstwert, also mangelndem Selbstwert kombiniert, wird es natürlich kritisch, ne?
Genau, und das, da, ja, haben wir dann, da haben wir dann aber trotzdem Dinge, die gesamtgesellschaftlich sehr weit vertreten haben, sind. Ja. Also wir haben sowas wie Narzissmus, ja, ich definiere mich über das Außen, sehr hohe Erwartungen an sich zu haben, immer effizient sein zu müssen, das Gefühl, keine Zeit zu haben für nichts und sich aufzuopfern, das Gefühl, es allen anderen Leuten recht machen zu wollen, sich für sich keine Zeit zu nehmen, nicht Nein zu sagen und keine Grenzen zu setzen. Und eben, das ist das Gesunde, das ist das Falsche, das muss ich tun, das darf ich nicht tun. Also da entstehen dann wirklich Zwangsmuster, die aber gesamtgesellschaftlich irgendwie total anerkannt sind. Oder alle Leute sagen, ja, das ist richtig, das ist falsch, ja, das sollst du machen, das darfst du nicht machen. Und wenn du das willst, dann musst du das machen. Und das sind alles so Themenbereiche, die erzeugen Stress.
Und das ist ja im Prinzip das, was man als Kind mitbekommt und dann in so ein Normal reingeworfen wird, wo man dann denkt, ja, ich mache ja alles richtig. Also ich dachte das zumindest von mir auch ziemlich lange, bis ich festgestellt habe, dass da irgendwo ein totaler Knoten ist.
Ja, genau. Und Kinder lernen durch Imitation. Das heißt, Sie übernehmen irgendwann Erwartungen und Werte. Mhm. Und ich glaube, Kinder sind von Natur aus irgendwie, haben das Gefühl, genug zu sein, haben eine gewisse emotionale Intelligenz, haben eine gewisse Geduld und Achtsamkeit. Auch beim Spielen kann man das wunderbar beobachten, dass sie einfach die Monotonie einfach teilweise auch echt gut genießen können und solche Geschichten.
Wie lässt.
Ja, und je erwachsener wir werden, desto verkopfter wird es alles. Ja. Und wundern wir uns, warum wir in Deutschland so auch diese ganze Burnout-Thematik und Co., das hängt ja alles mit dran.
Jetzt frage ich mich tatsächlich öfters, wie kann man den Spieß denn umdrehen und wo setzt man an? Fange ich an bei den Eltern, die ihre Kinder anders erziehen? Fange ich bei den Eltern an, damit sie überhaupt ein besseres Vorbild sein können? Fange ich bei der Politik an und schaue, dass man da gewisse Regeln oder auch nicht Regeln, einfach Verordnungen einsetzt, die jetzt, wo ich nicht von der Zuckersteuer oder vom Ampelsystem oder irgendwas spreche, sondern wirklich irgendwas, was eine grundlegende Veränderung mit sich bringen würde. Was glaubst du, was ist so der Schlüssel, den wir drehen müssten, damit es in eine andere Richtung läuft?
Ich bin ein großer Freund der Eigenverantwortung. Mhm. Das heißt, jeder ist mal für sich die Verantwortung, was tue ich und was tue ich nicht. Und Menschen haben gewisse Prioritäten und das ist erst einmal okay so. Dann durchlaufen sie Krisen, sie durchlaufen Enttäuschungen und lernen auch mit dem Alter in der einen oder anderen Krise, welcher Stellenwert vielleicht die Gesundheit haben sollte in ihrem eigenen Leben und an welcher Stelle sie möglicherweise Prioritäten hatten, die nicht besonders förderlich waren. Und ich glaube, Krisen helfen da wirklich. Also in den schwierigsten Krisen fangen Menschen an, ihren Erwartungen und Prioritäten zu zweifeln. Und ich glaube, jemand, der den einen oder anderen Herzinfarkt schon hatte, der fängt an, darüber nachzudenken, wie er sich verhalten möchte in Zukunft. Also Die Konfrontation mit dem Thema Tod und mit dem Thema Schwäche, Tabu und Krankheit hilft vielen Menschen, eine gewisse Gelassenheit, Geduld, Genussfähigkeit und Co. einfach zu erlernen. Deswegen, Lernen durch Leid funktioniert hervorragend.
Jetzt sind wir ja mitten in der Krise. Glaubst du, dass die Menschen wirklich umdenken und was mitnehmen in dem Bereich? Oder was ist das Problem gerade eher noch verstärkt?
Es ist beides. Es ist immer beides. Also es ist ja eine gewisse Ambivalenz dabei. Ich glaube auch, viele Menschen sind tendenziell workaholic und halten es aktuell nicht aus, zu Hause zu sitzen und wissen nicht, wie sie vor sich selber ablenken sollen. Das heißt, in der Ruhe merken sie häufig erst, wie es ihnen geht. Das ist dann Stress. Und sie versuchen, irgendwas anderes zu machen, um sich abzulenken. Und das kann natürlich auch in Impulsivität resultieren, dass Menschen anfangen, mehr zu essen. Ne, was räume ich als nächstes auf? Was renoviere ich als nächstes? Was kann ich als nächstes machen? Und es überhaupt gar nicht aushalten, einfach mal zu sagen, ich lese jetzt einfach mal ein Buch und mach mal nichts. Ich glaube, es tut uns sehr, sehr gut, dass wir in Deutschland so ein bisschen den Zacken aus der Krone gebrochen bekommen und mal unsere Arbeitsmoral, unsere Arbeitermentalität mal weggenommen bekommen. Weil viele Menschen definieren sich nur über die Arbeit und merken jetzt gerade, wie stark sie eigentlich davon abhängig sind und dass möglicherweise in dieser Krise sie auch hinterfragen dürfen, welcher Stellenwert die Arbeit, aber auch die Familie, auch die eigenen Eltern, auch die Ruhe an sich möglicherweise haben kann. Und ich beobachte sehr, sehr viele Menschen, die können die Krise aktuell sehr gut genießen und schlafen auch besser. Und das ist dann auch spannend zu beobachten. Es geht vielleicht nicht immer nur um Karriere, um Arbeit, um Leistung und Co. Und jemand, der jetzt aktuell möglicherweise Nachbarschaftshilfe leistet, ist gesamtgesellschaftlich höher anerkannt als jemand, der mit dem Porsche über die Autobahn fährt. Also da verändert sich relativ schnell in der Krise, verändert sich der Wertewandel. Ist die Frage, was davon am Ende übrig bleibt.
Genau.
Aber ich glaube, dass das ein oder andere auch gut tun kann. Wobei zu Hause zu sitzen und nicht arbeiten zu können, kann natürlich auch im ersten Moment eine Erstverschlimmerung verursachen, dass Menschen anfangen, aus Langeweile zu essen und solche Geschichten. Oder auch Alkohol zu trinken, häusliche Gewalt und Co. sind ja alles sehr impulsive Verhaltensmuster, die irrational ablaufen.
Ja, ganz genau. Also es ist bestimmt für die einen oder anderen schwieriger, für andere eine Chance. Jetzt habe ich vorhin schon kurz angesprochen, was könnte denn die Politik tun? Es gibt ja immer wieder Diskussionen zum Thema Zuckersteuer oder Ernährungspyramide und Co. Was hältst du davon?
Ich bin, also ehrlich gesagt, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt richtig oder falsch, ich halte das für kritisch. Weil auch Dinge zu kategorisieren in gut und schlecht. Also nehmen wir an, es gäbe jetzt nicht rot, gelb und grün, sondern es gäbe nur grün und rot. So, das ist gesund und das ist ungesund. Viele Menschen vergessen, dass es etwas mit uns macht. Weil das kann man ja teilweise auch schon im Kindergarten beobachten. Ich nehme irgendwie Süßigkeiten mit, irgendwie so Schokolinsen, gelbe Schokolinsen, rote Schokolinsen. Und ich sage den Kindern, von den gelben dürft ihr so viele essen, wie ihr wollt, aber die roten dürft ihr nicht anfassen. Welche wollen die Kinder unbedingt haben? Die roten. Also so künstliche Verknappung, das ist böse, das ist falsch, das ist unvernünftig. Viele Menschen vergessen, dass sowas wie Sex, Drugs, Rock'n'Roll echt einen sehr attraktiven Reiz hat. Also so ein roter Knopf, worauf die bitte nicht anfassen, hat auf jeden Fall etwas. Und es gibt einfach Menschen, die glauben, dass sie die ganzen unvernünftigen Sachen nicht machen dürften und deswegen auch nicht diese Dinge genießen können. Und immer dann, wenn es ihnen schlecht geht oder sie gestresst sind, greifen die genau zu den Sachen, weil es einfach einen sehr hohen Wert für diese Menschen hat. Und das beobachtet man auch bei jeder Diät. Dieses ab morgen esse ich nie wieder Schokolade. Und in der Zeit, wo ich das mache, wird Schokolade immer wertvoller, immer wertvoller. Und sobald die Diät vorbei ist, esse ich nur noch Schokolade. So. Also dann geht's halt wieder in den Kontrollverlust hinein. Ich finde es ganz spannend, immer diesen Aspekt, Kontrolle bewirkt Kontrollverlust. Und das ist immer ein Zusammenspiel von, was der Verstand versucht zu kontrollieren und an welcher Stelle aber die gesamte Psyche dann im Endeffekt auch wieder Dinge übernimmt, die uns häufig gar nicht bewusst sind. Und künstliche Verknappung, wenn wir sagen, etwas ist falsch und das sollst du jetzt nicht machen, bewirkt dafür, dass Menschen gewisse Dinge nicht mehr genießen können. Und ich habe einfach schon Kinder gesehen, die kamen zu mir und haben gesagt, Herr Letzner, ich habe Angst davor, Süßigkeiten zu essen, weil ich könnte ja Diabetes bekommen. Und spätestens dann ist klar, da läuft was falsch.
Entsteht denn daraus dann auch so ein Suchtverhalten, dass Dinge in der Kindheit verboten werden? Oder was ist da der Hintergrund? Weil ist es im Prinzip mit dem Essen genauso, wenn ich mir Dinge verbiete, entwickelt sich irgendwann diese Sucht, ist beim Rauchen ähnlich, Alkohol ist auch ähnlich, finde ich immer wieder, es sind ja immer wieder die gleichen Muster.
Ja klar, sowas wie, also im Essverhalten kann sich so etwas, also Essen dient häufig der Emotionsregulation, genauso wie Alkohol und Rauchen, interessanterweise aber auch Sport und Arbeiten. Das vergessen ja viele Menschen, also es gibt einfach Dinge, die werden gesamtgesellschaftlich verurteilt, weil das alles so ungesund ist, aber Arbeit und Sport wird dann total gehypt. So, obwohl das im Endeffekt das gleiche Muster ist. So, das heißt, ich glaube, dass sich viele Menschen über unterschiedliche Dinge emotional ablenken können. Einkaufen funktioniert, Zocken funktioniert, Smartphone funktioniert, Spielcasino funktioniert, Arbeit funktioniert. Das hat, glaube ich, einfach viel damit zu tun, womit kann ich mich selber vor mir ablenken. Dieses Kategorisieren in gut und schlecht hat aber den Beigeschmack, dass es tendenziell auch das Thema Essen in dem Fall auch irgendwie der Druck entsteht. Und auch teilweise Dinge vermittelt werden, die kontraproduktiv sind. Also ich finde so bezeichnende Sätze aus der Kindheit so schön, dieses, wenn du dein Gemüse isst, bekommst du etwas Süßes. Weil das macht so viel und obwohl die Intention von Eltern ja ist, dass die Kinder mehr Gemüse essen, bewirkt es, dass Kinder verstehen, Gemüse essen ist Arbeit und Leistung. Das ist also etwas, was ich erbringen muss. Und das, worum es ja eigentlich geht, ist die Süßigkeit. Das heißt, durch Belohnung sorgen wir dafür, dass Süßigkeiten und das Verbotene eigentlich noch attraktiver wird in der Gesamtbetrachtung. Und ich glaube, es gibt auch Gründe, warum Gesundheit in Deutschland einen sehr negativen Beigeschmack hat. Und das ist so gesamtgesellschaftlich anerkannt. Also so Aussagen wie, oh, das sieht aber gesund aus. Und der andere sagt, ja, schmeckt auch so. Und jeder weiß, was damit. Oder auch Ernährungsfachkräfte so Aussagen wie, gesunde Ernährung kann auch lecker sein.
Ja, genau.
Das kann auch impliziert halt, dass sich irgendwie alle einig sind, gesunde Ernährung schmeckt nicht. So. Und das sind so Sachen, die laufen mit, sind uns aber häufig nicht bewusst. Und dann glauben wir, dass diese gesamten Gesundheitsbewegungen in den sozialen Medien was mit Gesundheit zu tun hätte, was aber auch totaler Quatsch ist. Weil auch da geht es ja um Zugehörigkeit, um Anerkennung, um Extreme. Und die normale, ausgewogene Ernährung ist vielen Menschen einfach zu langweilig geworden.
Ja. Jetzt hast du mir vorhin verraten, dass du auch selbst Vater wirst in einem Monat.
Das wird spannend.
Das kann ich dir versprechen. Hast du da irgendwelche Pläne oder Vorsätze, wie du denn das Thema Ernährung mit deinem Sohn, mit deiner Tochter angehen wirst?
Ja, und zwar so wenig druckbehaftet wie möglich. Ich glaube, wir können als Erwachsene vom Kind lernen und nicht andersrum. Gerade im Bereich Essverhalten. Also je mehr man als Erwachsener versucht zu intervenieren und zu kontrollieren, desto eher geht der Schuss nach hinten los. Natürlich, wenn ein Kind schon sowas wie Stressessen macht oder bei Stress weniger isst, dann ist klar, dass man sich auch damit befassen sollte. Aber dann ist es wahrscheinlich auch eher ein Aspekt der Psychologie und weniger ein Aspekt, dass ich dem Kind wieder versuche, irgendwas unterzujubeln. Aber ich glaube wirklich, dass das gesündeste Essverhalten ist das, was Kinder von Natur aus ihren Körperbedürfnissen nachher wollen. Und dann ist es vielleicht auch als Erwachsener in erster Linie nur die Aufgabe, es nicht zu versauen.
Das stimmt wahrscheinlich, ja. Aber auch dafür brauche ich ja dann wieder eine ziemlich große Menge Geduld.
Genau das.
Also Gelassenheit und Genügsamkeit.
Genau, und da darf ich an mir arbeiten. Das ist, ich glaube, ich als Elternteil darf dann an meinen Themen arbeiten, die mir mein Kind möglicherweise immer wieder spiegelt.
Wie kann ich denn Geduld zum Beispiel üben?
Ruhe aushalten lernen. Also viele Menschen unterschätzen so Dinge wie Achtsamkeit und Entspannung. Und man denkt ja immer, dass Achtsamkeit für alle Menschen so entspannend wäre, aber das ist Quatsch. Also viele Menschen halten das nicht aus und stehen bei so einer Achtsamkeitsübung auf und gehen, weil sie das nicht aushalten. Und dann wird auch relativ schnell klar, ich glaube, für manche Menschen ist es eine größere Herausforderung, mal weniger zu tun, als noch mehr zu tun. Noch mehr zu tun kann für manche Menschen die einfachere Wahl sein, weil sie die Ruhe nicht aushalten. Mhm. Und wenn ich Geduld lernen möchte, dann macht es erst einmal Sinn, dass ich die Langeweile und die Monotonie überhaupt aushalte. Dass ich beim Essen mich nicht ablenke, sondern nur eine Sache mache. Dass ich auf dem Klo nicht mein Smartphone raushole. Dass ich in der Warteschlange mich nicht ablenke, dass ich im Stau nicht am Handy rumdaddel und so weiter. Also nur eine Sache bewusst zu machen, ohne Ablenkung, ist ja eine sinnvolle Übung, um überhaupt Monotonie und Ruhe und wahrzunehmen und sich selbst sowohl emotional als auch körperlich mal wieder zu spüren. Hm. Weil wenn ich mich die ganze Zeit ablenke, tue ich das ja gar nicht. Und so kann ich Geduld lernen. Auch, dass Monotonie etwas Schönes sein kann. So ein Lagerfeuer, Gebirge, Ozean, das sind ja alles sehr monotone Dinge, die uns sehr schnell runterbringen und wieder ein bisschen verwurzeln. Und ich glaube, dass ein bisschen Monotonie würde vielen Menschen auch in Sachen Konzentrationsfähigkeit und Achtsamkeit sehr gut tun.
Was ja auch für mich heißt, dass man wieder mehr in die Natur gehen sollte, weil da kann man das alles beobachten und auch ganz deutlich spüren und lernen. Also gerade auch beim Sport ist oft die Frage, ja, wenn ich jetzt am Laufband trainiere, ist es doch das Gleiche, wie wenn ich an der Isar laufen gehe, wo ich mal sage, nee, es ist einfach ein Unterschied, ob ich immer dieses Maschinenquietschen und schwitzende Leute um mich habe oder ob ich tatsächlich die Natur dabei wahrnehme. Und genau da bekomme ich ja die Gelassenheit her, oder? Siehst du das?
Ja, oder halt ohne zu laufen, sondern wirklich auf eine Bank setzen.
Oder so, ja.
Genau. Weil dieses Laufen hat ja immer noch etwas von, ich nutze die Zeit jetzt sinnvoll und effizient. So, wie auf dem Klo E-Mails zu checken eigentlich. Genau. So, ne? Und eben etwas nicht ergebnisorientiertes zu machen. Das kann auch manchmal sein, ein bisschen Gitarre zu spielen, eine Runde Motorrad zu fahren. Also achtsame, monotone Momente müssen nicht immer Achtsamkeitsübungen und Meditation sein. Es kann auch einfach sein, dass ich Dinge habe, die ich gerne tue, für die ich glaube, keine Zeit mehr zu haben, die ich früher gerne gemacht habe, aber wo man möglicherweise irgendwann, wenn man mal die Krise hat, gemerkt hat, okay, vielleicht nehme ich mir für die Dinge einfach mal wieder Zeit.
Läufst du denn heute noch?
Nee.
Wenn du früher Marathon gelaufen bist?
Ich bin nach dem Marathon, bin ich erstmal ein ganzes Jahr lang nicht mehr gelaufen und habe, weil Ziel erreicht, nächstes Ziel. Ne? Also ich war wirklich dieses zack, nächstes, zack, nächstes. Heute ist es eher so, ich reise ab und zu mit dem Fahrrad, aber auch dieses, ich bin ja auf Geschäftsreisen deutschlandweit mit meinen Vorträgen und in den ersten Jahren war es immer so, Bahnhof, Taxi, Hotel, Kunde, Bahnhof, zu Hause. Das heißt, obwohl ich deutschlandweit überall war, habe ich nichts von der Stadt gesehen. Mhm. Und jetzt mache ich es ganz gerne so, also wenn ich wieder auf Reisen bin, dass ich das gerne im Sommer kombiniere, dass ich einen Teil mit der Bahn fahre und dann irgendwo aussteige und wieder Teilstücke mit dem Fahrrad fahre. Aber halt auch ohne Zeit, ohne irgendwas zu messen. Einfach habe ich meine Reisetaschen am Rad und dann sehe ich einfach mal was um mich herum. Und das macht mir unglaublich viel Spaß und das ist meine Art der Bewegung. Und aktuell haben wir auch im Garten unglaublich viel zu tun. Das heißt, da bewege ich mich auch ja, mehr als genug und das macht halt Spaß. Und ich finde es unglaublich wichtig beim Sport, dass es einen Genussfaktor hat und es eben nicht darum geht, ein gewisses Ziel zu erreichen. Mhm. Also erlebnisorientiert zu tanzen und solche Geschichten. Also meine Frau und ich tanzen auch, haben wir super viel Spaß dran.
Sehr schön. Magst du zum Abschluss vielleicht noch was über dein Buch erzählen? Zu blöd zum Leben.
Gerne. Ja, zu blöd zum Leben ist natürlich auch wieder ein provokanter Titel. Warum dieser Titel? Die Gesundheits- und Ernährungswelt suggeriert häufig, dass wir Menschen noch einmal erklären sollten, das ist ein Apfel, das ist eine Tafel Schokolade, das solltest du mehr machen, das solltest du weniger machen. Aber ich glaube wirklich, Menschen sind nicht zu blöd zum Leben. So, und das Buch erklärt einfach auf sehr einfache und leicht verständliche Art und Weise, wie Ernährungs- und Gesundheitspsychologie funktioniert. Ich habe meinen provokanten und humorvollen Stil, teilweise sind da Illustrationen drin, die ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Das macht schon Spaß zu lesen. Und da habe ich eigentlich meine Arbeit, die ich bisher so habe, ganz nett zusammengefasst.
Sehr schön. Werde ich auf jeden Fall reinschauen.
Schicke ich dir gerne zu.
Super, danke. Danke dir auch für deine Einblicke in dein Leben, deine Arbeit. Ich fand es super spannend und könnte noch Stunden weiter quatschen, aber ich glaube, dann wird es irgendwann zu viel.
Ebenso.
Ja, danke auch an alle, die zugehört haben. Und ich würde sagen, bringt alle mal ein bisschen mehr Geduld, Genuss, Gelassenheit und Genügsamkeit in euer Leben. Dann wird das Essen vielleicht auch irgendwann Nebensache. Einen schönen Tag noch und bis bald. Eure Birgit. Danke, lieber Frederik.
Danke dir.